Dankeschön, Frau Schumacher. Dankeschön, lieber Tobias Wengert, für diese Begrüßung. Und herzlich willkommen, Uli Lust.
Hallo, guten Tag.
Mein Name ist Markus Pfalzgraf. Ich bin Journalist und ich darf durch diesen Abend führen. Und es ist das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass Uli Lust hier ist. Letztes Mal mit dem ersten Band, jetzt mit dem zweiten Band von Die Frau als Mensch. Und als Uli Lust im vergangenen Jahr hier war, da habe ich aufgezählt, was sie alles in der europäischen Comicwelt an Preisen gewonnen hat. Ungefähr alles. Und da konnten wir noch nicht ahnen, dass sie kurz danach für Die Frau als Mensch den Deutschen Sachbuchpreis gewinnen würde. Es war schon ein bisschen absehbar durch die Nominierung, die an sich schon bemerkenswert war. Und dann eben als erster Comic den Deutschen Sachbuchpreis. Und nun mit diesem zweiten Band ist Uli Lust für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert gewesen. Auch das eine Seltenheit als für einen Comic. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die wichtigsten Preise, die sie in der Comicwelt bekommen hat, unter anderem in Erlangen und in Angoulême verliehen wurden, also dem wichtigsten und größten Comicfestival im deutschsprachigen Raum und in Europa, zumindest bis vor kurzem, was Angoulême betrifft. Vielleicht sprechen wir auch darüber später noch. Und nun also dieses Werk, ein Wagnis sicherlich, auch im Umfang. Und liebe Uli Lust, war von Anfang an klar, dass es zwei Bände werden würden und dass es so umfangreich wird.
Ja, ja. Also als wir letztes Jahr miteinander gesprochen haben, war Teil 2 schon zum Großen und Ganzen fertig. Es fehlte noch eine Szene und ein bisschen, also die Kolorierung. Ich habe noch dran rumgestrickt. Aber im Grunde genommen war der Bogen fertig. Deswegen ist es auch so schnell erschienen.
Und dass es dann, sagen wir mal, zwischendurch noch diesen wichtigen Preis gab, war das dann eher ein Beschleuniger oder war das ein zusätzlicher Druck im Prozess?
Also als erstes war der Preis irrsinnig beglückend, weil er mir weil er dem Publikum die Bestätigung gibt, dass diese Inhalte relevant sind und dass die auch abgesegnet sind, sozusagen. Also wenn man als Amateurin so ein Thema nimmt, dann ist das hilfreich, wenn man so einen wichtigen, also wenn die Fachwelt, die Sachbuchjury-Fachwelt das Buch spannend genug findet, um ihm diesen Preis zu geben. Das hat sicher das Vertrauen der Leute nochmal gestärkt. Und ich dachte, okay, es steigert auch die Erwartungen, das könnte einen nervös machen, aber ich habe beschlossen, die Haltung einzunehmen, dass meine Strategie wohl erfolgreich war und ich werde jetzt genauso weitermachen wie vorher. Also ich sollte mich nicht nervös machen lassen von irgendwelchen höheren Erwartungen, die da jetzt plötzlich einprasseln würden oder so.
Wie wichtig ist es denn auch für den Comic an sich, dass auch solche allgemeinen Literaturpreise an einen Comic gehen?
Wahnsinnig wichtig. Noch vor 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen, weil in Deutschland hatte man sehr limitierte Vorstellungen davon, was ein Comic nämlich können, nämlich lustig sein oder für Kinder. Es gibt noch den Zeitungscomic. Man hat in Deutschland der Bilderzählung nicht so viel zugetraut. Vielleicht hat das auch diese alte Tradition, dass man denkt, Bilder sind für Analphabeten, wie diese Armenbibel, die man für Menschen gezeichnet hat, die nicht lesen können. Also so die Schrift, der Text wurde in Deutschland sehr hochgehalten und deswegen war das Bild so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten. Aber in den letzten 20, 30 Jahren haben sich ganz viele ZeichnerInnen in Deutschland mit dem experimentellen oder alternativen Comic beschäftigt. Das heißt, man benutzt das Medium Comic mit seinen Techniken und Werkzeugen für jedweden Inhalt. Und eine das Buch ist ja auch eine Forschungsreise in der Form. Also was kann der Comic eigentlich alles? Und wir sind der Meinung, dass er sehr, sehr viel kann, aber man muss das natürlich erst durchexerzieren, ausprobieren.
Ja, und vielleicht ist der Comic ja sogar anderen Erzählformen überlegen dadurch, zumindest der Literatur ohne Bilder, wenn es eigentlich schon fast wie ein Film ist. Du hast so ein bisschen das Genre des dokumentarischen Comics geprägt, ganz entscheidend eigentlich sogar. Ist das jetzt eine neue Form des dokumentarischen Comics oder ist das jetzt das neue große Genre Sachcomic, mit dem du unterwegs bist?
Ich habe jetzt gerade so entschieden genickt, weil ich dachte, du sagst, du hast dokumentarische Comics gemacht. Ob ich es geprägt habe, ja schön, wenn das so ist. Ich habe die Beschränkung in meinem eigenen Werk, dass ich dokumentarische Stoffe machen möchte. Das ist das, was also mich interessiert, diese Beschränkung, dass es Realität ist, dass die Sachverhalte quasi passiert sind. Und die für mich ist die Frage, wie erzähle ich es, wie inszeniere ich es, aus welcher Perspektive wird das vermittelt, so. Ja.
Und Sachcomic, ist das jetzt eine neue Überkategorie, mit der du etwas anfangen kannst?
Ich interessiere mich für Wissenschaft und Geschichte. Also ich habe so Wissenschaftsmagazine abonniert und lese zu meinem Freizeitvergnügen. Also wenn ich die Zeit in der Hand habe, dann blätter ich zuerst zur Wissensbeilage. So. Das heißt, das ist eine Form von Lektüre, die mir gefällt. Und ich denke, das geht auch vielen anderen Leuten so. Das ist der einzige Grund, warum ich mich an diese Arbeit gewagt habe, weil ich mich für das Thema Frühgeschichte schon so lange interessiere und dazu lese. Und dann habe ich gedacht, ich könnte die Fähigkeit, die ich als Comiczeichnerin gelernt habe, benutzen für diese Art von Textkategorie. Ja.
Du hast eben so beiläufig dich selbst als Amateurin bezeichnet. Das war wahrscheinlich im wissenschaftlichen Sinne gemeint. Ja. Aber du sagst ja gerade auch selbst, du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange mit diesen Themen, auch mit archäologischen Themen. Woher kommt dieses Interesse und gehst du auch mit diesem Blick schon durch die Welt?
Ja, also das ist tatsächlich eine Passion von mir und ich muss sehr viel reisen für Comiclesungen und so weiter und so. Wenn ich irgendwo bin, wo eine Ausgrabungsstätte ist, dann fahre ich hin, auch manchmal gezielt. In Museen gehe ich lieber in die ethnologischen oder in die Stadtmuseen als wie in Kunstmuseen. Ja.
Da habe ich auch gleich einen Tipp für dich. Es gibt im Lindenmuseum in Stuttgart derzeit eine Ausstellung über Frauen in Ostafrika und deren Geschichte. Falls noch Zeit ist, das lohnt sich bestimmt und passt gut in diesen Themenbereich hinein. War dir die Notwendigkeit, dass auch die Rolle der Frau in diesen archäologischen Kontexten neu bewertet werden muss, eigentlich immer schon klar?
Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es noch ganz viel Gegenwind und es gab ganz viele so Bücher, die dann immer aufbegehrt haben gegen den also es gab starke Diskussionen und es hat sich in den letzten 20, 30 Jahren wirklich sehr viel verändert, weil auch viel mehr weibliche Wissenschaftlerinnen mitreden und auch die Gentechnik hat viele Neuerungen gebracht, die sozusagen also die weibliche Rolle in der Frühgeschichte rehabilitiert haben. Das sind alles so Dinge, die ich nebenbei mitbekommen habe oder wenn man ins Museum geht, man sieht dann falsche Beschriftungen oder seltsame Beschriftungen, viele, viele Kleinigkeiten, die mir auffallen und ich habe das gesammelt und das kam dann halt im Buch, konnte ich das dann schön binden.
Wir sehen das ja auch gleich, du wirst uns gleich einige Kapitel vorlesen und zeigen, vielleicht nur vorher noch die eine Frage. Dein Startpunkt ist ja die Jetztzeit, in der eben Kunst und auch der Blick auf die Frau in der Geschichte eigentlich immer noch hinterher hinkt. Hat dich das in dem Ausmaß überrascht?
Mich überrascht, was jetzt gerade wieder passiert am Backlash, also wie jetzt gerade Frauenrollen wieder so ganz, ganz eng geführt werden und was jetzt wieder gerade an neuen Mythen durchs Internet kursiert.
Ja. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns doch mal den Startimpuls dazu in deiner Lesung an und auch die nächsten Kapitel, die du uns mitgebracht hast. Wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Uli Lust mit Band 2.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Ich habe sehr viele Fragen. Womit soll ich anfangen? Vielleicht mit den Funden, vielleicht mit den Figurinen, die einen zentralen Bestandteil deines Buches bilden. Und vielleicht zunächst eine Frage zur Begrifflichkeit. Als ich zum ersten Mal von diesen Figurinen hörte, es gibt ja verschiedene Fundorte auch, die du beschrieben hast. Es gab, glaube ich, auch einen hier ganz in der Nähe auf der Schwäbischen Alb, die Venus vom Hohle Fels. Und die heißen alle Venus. Das ist ja höchst irreführend, weil das wahrscheinlich ein Begriff aus heutiger Sicht ist, der aber eben so ist, wie er ist.
Ne? Es ist ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert. Damals tauchten diese Figurinen in den Fundstätten auf und damals konnte man eine nackte Frauenfigur nur als Göttin lesen, weil man das aus der Antike kannte. Da durften Frauen nackt nur gezeigt werden, wenn es Göttinnen waren. Also deswegen gibt es so viele Venus-Figurinen. Und dann hat man also auch diese nackten Figuren Venusse genannt. Aber es sind wahrscheinlich keine Göttinnen. Die Vermutung ist, dass man bei Jäger- und Sammlerkulturen noch keine Götter kannte, dass das Erfindungen der späteren Agrargesellschaften sind.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Du stellst viele Vermutungen auch an, wie wir gerade gesehen haben. Vieles ist sehr, sehr fundiert. Oft gehst du in so animistische Bereiche auch rein. Jetzt sagst du gerade auch, Göttinnen waren es wahrscheinlich nicht. Wie schwierig ist es, diese Dinge herauszufinden überhaupt, wo es um Spiritualität auch geht?
Wir können natürlich ausschließlich Vermutungen anstellen, was die Geisteswelt, die Gedankenwelt der Eiszeitmenschen betrifft. Viele Funde haben merkwürdige Fundumstände, die sich leichter erklären lassen, wenn man annimmt, dass es damals schon so schamanische oder animistische Weltvorstellungen gibt. Dann machen viele Dinge plötzlich mehr Sinn. Zum Beispiel Dolnice, da wurden Ton wurde mit Knochenmehl vermischt und wurden Figuren geknetet, die wurden in den Herd gelegt, gebrannt zu Keramik, aber nie aus dem Herd herausgenommen. Also offenbar war der Akt des Machens und das ins Feuer legen das Ziel, der Nutzen. Man hat die nicht gebrannt, um sie dann in die Vitrine zu stellen oder ins Zelt.
Also sehr, sehr viele Rückschlüsse, die man so anstellen muss. Es klingt auch an einer anderen Stelle in deinem Buch an, diese frühen Frauendarstellungen, und es sind ja in der Mehrzahl Frauendarstellungen, kommen fast alle ohne Gesichter aus. Kannst du uns das ein bisschen erläutern?
Kaum eine Menschendarstellung, auch nicht die männlichen, haben Gesichter. Es gibt so eine Phase von sicher 20.000 Jahren, wo das menschliche Gesicht mit sehr, sehr großer Vorsicht behandelt wurde. Und ich denke mir als Künstlerin, das ist kein Zufall, das ist Absicht. Ich meine, man hat es hier mit einem Vermeiden zu tun, weil oft sind so Hauben übers Gesicht gezogen oder das Gesicht ist nur angedeutet, symbolisch. Das könnte auch eine Maske sein, die dargestellt wurde, weil man findet auch schon frühe Masken oder Objekte, die Masken gewesen sein könnten. Das heißt, es gibt ich habe die Theorie, dass man Angst hatte vor der Darstellung des Gesichtes, weil man vielleicht Dinge, also Bilder als magische Wesen betrachtet hat oder als echte Lebewesen. Man hatte vielleicht noch nicht die Idee, dass das einfach nur ein Abbild ist von etwas, das lebendig herumläuft, sondern das Bild hat dann eine eigene Lebendigkeit bekommen. Man war vorsichtig mit der Kunst.
Du schreibst auch an einer Stelle, ich glaube nicht an Geister. Für eine bessere Einfühlung werde ich jetzt so tun, als ob. Hast du dich also in diese spirituellen, animistischen Vermutungen so richtig reingestürzt im Schaffen?
Ja, klar. Also ich bin die Botin, also ich muss mich natürlich beschäftigen mit diesen Vorstellungen. Und es sind natürlich Weltvorstellungen von späteren schamanischen Gesellschaften, die uns erzählen können, was sie glauben. Und es gibt in der Archäologie mittlerweile sehr viele, die Theorie, dass es bei den frühen Religionen schon dass die schamanische die älteste Glaubensvorstellung der Welt ist, das ist mittlerweile, wird sehr häufig publiziert. Deswegen habe ich mich getraut, das tatsächlich zu schreiben. Es ist mir fast ein bisschen unangenehm, dass ich den Band Schamaninnen genannt habe, weil das dem Ganzen dann so eine riesige Wichtigkeit verleiht. Also ich kam im Laufe der Recherche immer mehr zu diesem Rollenmodell der Schamanin oder der Heilerin, kann mir aber gut vorstellen, dass das ein Beruf war oder eine Berufung, die man allen Frauen damals zugetraut hat, dass das nicht so ein spezifisches Amt war mit einer besonderen Führungsfigur, sondern dass das eher so eine Gruppensache war, beziehungsweise es gab wahrscheinlich immer begabtere Individuen. Aber im Großen und Ganzen kann es sein, dass es damals noch keine Spezialisten gab, wie es später der Fall war.
Du gehst einerseits also so ein bisschen davon aus, Frauen könnten Führungsrollen gehabt haben. Andererseits gehst du, glaube ich, allgemein eher davon aus, dass es sehr gleichberechtigte frühe Gesellschaften waren.
Man nimmt an, dass es dass Jäger- und SammlerInnenkulturen egalitär organisiert waren. Also das ist auch in den späteren so Vergleichskulturen so.
Wenn die Schamaninnen allerdings besondere Rollen gehabt haben könnten, dann, so beschreibst du es, in einer sehr eindrücklichen Szene zwischen denen, die du gerade gelesen hast, nämlich einer Geburtsszene. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass Schamaninnen auch eigentlich fast immer Geburtshelferinnen waren?
Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass es Geburtshelferinnen gab. Und dieser Akt des einem Kind auf die Welt helfen ist nicht nur so ein physischer Akt, sondern man hat auch, also wenn man in den schamanischen Gemeinschaften ist, dass man hilft einer Seele aus der anderen Welt in diese Welt. Das heißt, die Geburtshelferin ist bereits eine Vermittlerin zwischen den Welten und das sind die späteren Schamaninnen auch. Also es ist ein größeres Gedankenbild. Die späteren Schamaninnen waren dann auch immer alle Hebammen, ja. Und ich habe diese Geburtsszene deswegen eingebaut, erstens, weil das eine wichtige Berufung ist, zweitens, weil es ein berühmtes Zwillingsgrab in Krems-Wachtberg gab, das auf dem Weg lag meiner Reisenden. Ich habe meine Zwillinge nicht sterben lassen, ich habe sie am Leben lassen. Ich dachte, es kann innerhalb von 2000 Jahren auch mal ein zweites Zwillingspaar geboren werden, das überlebt.
Und auch das eine interessante Erkenntnis in deinem Buch. Mir war das zumindest neu, dass auch gar nicht so viel gestorben wurde, bei Geburten beispielsweise.
Ja, ja.
Das ist ja interessant. Woran liegt das?
Wir haben unsere Vorstellungen von weiblichem Körper und Geburtsproblemen so aus dem Mittelalter oder aus den letzten Jahrhunderten. Und da waren, also ich habe zum Beispiel sehr viele Mails gekriegt von Hebammen, die sich im ersten Teil darüber beschwert haben. Da habe ich in den ersteren Szenen, ich habe ungefähr 3 Geburtsszenen. Und bei den ersten habe ich die in Rückenlage gebären lassen, wie ich es selber auch erlebt habe. Und habe dann aber gelernt, dass das bei Urvölkern ganz selten der Fall ist, dass man eigentlich kaum im Rückenlage gebärt. Es gibt ganz viele geburtskundliche Techniken, die ein Arzt in einem Buch beschreibt, das ich zitiere dann, der feststellt, dass bei den amerikanischen Ureinwohnern nur ganz selten Unfälle passieren bei der Geburt und dass es auch relativ schnell geht. Also, und diese Beobachtungen haben auch Ärzte im Norden von Russland gemacht oder in Kanada. Das heißt, es könnte sein, dass das, was wir in den Spitälern erleben, auch ein Verfahrensfehler ist irgendwie. Also dass man da sehr viel besser machen könnte.
Also auch, weil es unnatürlich ist.
Ja, ja, also die Rückenlage ist zum Beispiel eine, wo man am allerschwierigsten pressen kann. Das ist ganz ungern. Oder zum Beispiel, ich sollte auch nicht zeigen, dass die Ärzte sagen, die Hebammen sagen auch nie pressen. Haben mir die Hebammen, mit denen ich dann geredet habe, erzählt und gesagt, niemals, weil die Frau weiß, was sie zu tun hat. Die spürt das ganz selber. Das braucht man ja nicht sagen. Aber vor allen Dingen, es gibt sehr viele Positionen, die hilfreicher sind im Knien oder es gibt auch so Techniken, wo man sich festhält an einer Stange oder wo man festgebunden wird. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, eine Geburt schneller oder schmerzfreier für die Frau über die Bühne zu bringen, wie es scheint.
Und auch das bringst du uns näher, es wurde viel weniger geboren in der Eiszeit. Woran liegt das?
Jäger und SammlerInnen müssen die Kinder tragen, die sie kriegen, weil die ständig unterwegs sind, also Nomaden. Und da kriegt man in der Regel, also in den späteren Kulturen, nur so alle vier Jahre im Grunde ein Kind. Und die Bevölkerungsstatistik aus der Eiszeit zeigt das auch an. Die haben sich nicht groß vermehrt, das ist immer halbwegs gleich geblieben. Man kann natürlich denken, da sind ganz viele Kinder gestorben. Aber es wird eher angenommen, dass man einfach Wege kannte, die Fruchtbarkeit zu regulieren. Und es ist auch, wenn Frauen stillen, angeblich wird man nicht so schnell wieder schwanger.
Ist das aus deiner Sicht, auch was die Gleichberechtigung betrifft, die ja wahrscheinlich direkt damit zusammenhängt, weil du ja auch beschreibst, dass Frauen vielleicht auch deshalb nicht nur oder hauptsächlich als Mütter gesehen wurden, sondern eben auch als Jägerin, als Sammlerin, alles sehr gleichberechtigt. Sind wir jetzt nur in so einer kurzen Episode gewesen, in der das alles ein bisschen schiefgelaufen ist? Und jetzt können wir uns wieder auf die Vorbilder aus der Eiszeit besinnen.
Wenn die Menschen in kleinen Gruppen leben und es sehr, sehr viel mehr Tiere gibt als Menschen, dann ist es leicht, sich kooperativ gegenüber anderen Menschen zu verhalten, weil der äußere Feind sind dann die Löwen und Bären und Wölfe. Also es gibt die Kooperation hat ganz lange in solchen einfachen Gesellschaftsstrukturen besser funktioniert, weil die ist natürlich komplex, die verlangt uns etwas ab an Empathie und Einfühlungsvermögen. Je mehr Menschen wir geworden sind, desto schwieriger ist es mit der Kooperation. Aber ich meine, dass wir uns auf jeden Fall darauf besinnen können, dass wir viel kooperativer sind, als wir denken und viel weniger konkurrenzorientiert, als uns die aktuelle kapitalistische Marktlogik vormacht oder erzählt.
Die Gesellschaften, die du uns zeigst, die zeigst du uns nicht nur anhand archäologischer Erkenntnisse, sondern auch, wie wir es eben schon gesehen haben, auf einer Erzählebene. Wie schwierig ist das, eine Erzählebene auch mit Dialogen zu finden für Gesellschaften, die es schon so lange nicht mehr gibt?
Es ist sehr schwierig, weil ich dann natürlich sofort ins Spekulative gerate und es gibt so ein paar, ich habe versucht, die paar wenigen Fakten, die es gibt, zu nutzen, aber sobald man Menschen einen Namen gibt und sprechen lässt, gerät man so ein bisschen ins Reich der Fantasie. Aber ich habe mir gedacht, das ist eine Fähigkeit, die der Comic hat, dass er so ein Alltagsleben besser nachvollziehbar machen kann, macht. Und das fand ich wichtig, ich fand dies hilfreich, das Leben oder die Umweltbedingungen aus der Eiszeit parallel zu diesen Funden zu stellen, damit man sich eher vorstellen kann, wofür die genutzt worden sind oder
Wie viel Freiheit hast
du? Das Problem war, dass man sich so kurz fassen muss. Ne? Also sobald man eine dramaturgische Handlung erfindet, gerät man ganz, ganz schnell auf Abwege und das in ganz kurze Szenen zu packen, das ist das größte Problem, ja.
Wie viel Freiheit hast du dir dann dabei gegönnt oder wie sehr hast du für dich auch den Anspruch gehabt, dass es sehr, sehr akkurat sein muss?
Ich gestehe, ich habe mir schon ziemlich viele Freiheiten gegönnt. Also es blieb mir auch nichts anderes übrig. Ne? Also ich habe ja dann auch eine Entscheidung getroffen, wofür diese Frauenfiguren meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten dienten, nämlich als Werkzeug für die SchamanInnen. Das ist wirklich totale Spekulation und das war eine große Freiheit, die ich mir gegönnt habe. Warum ich es getan habe, ich habe das auch erklärt. Ne? Also ich erkläre auch, wie ich zu dieser Hypothese komme, aber es ist natürlich rein, ja, man kann es nicht wissen. Und vermutlich, weil diese Figuren so lange existierten, gab es wirklich ganz viele Nutzen, ganz viele unterschiedliche und ich habe nur einen davon beschrieben. Ich hätte zum Beispiel auch die Geschichte erfinden können von der Schwäbischen Alb. Ne, da gibt es diese Frauenfigur vom Hohlefels und es gibt gleichzeitig diesen Löwenmensch, wo man nicht weiß, ist er männlich oder weiblich. Aber mir kommt vor, weil das so eine große Figur ist, es könnte von Männern gemacht werden, die dazu neigen, immer alles ein bisschen größer zu machen. Sie müssen immer so ein bisschen. Und dann gab es aber viele, viele Jahrtausende fast nur Frauenfiguren. Also so circa 10.000, 20.000 Jahre waren die Männerfiguren ein bisschen weniger prominent und die tauchen dann später wieder auf. Und dann denke ich mir, ich hätte auch eine Geschichte erfinden können, wie eine weibliche Schamanin und ein männlicher quasi diese Technik anwenden, mit Hilfe einer Figur ins Jenseits zu reisen oder in die Anderswelt und der Mann scheitert. Und die Frau ist erfolgreich und deswegen haben sich die Frauenfiguren tradiert und nicht die Löwenmenschfigur. Hätte ich auch machen können.
Es gibt ja noch ein bisschen Zeit und vielleicht ja auch noch die Möglichkeit, mehrere Bände zu schreiben. Jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren, weil ich diese Idee so faszinierend finde.
Ja, ich habe gedacht, also wenn ich aus Deutschland gekommen wäre, hätte ich das vielleicht gemacht, aber so als Österreicherin habe ich mir die Frau von Willendorf als Angelpunkt gegönnt, weil die Merkmale aus den französischen und aus den östlichen Kulturen miteinander vereint. Das heißt, das ist ein Bindeglied zwischen den beiden paläolithischen Kulturräumen.
Und du hast auch vorhin angedeutet, dass es auch geschlechtlich undefinierte Figuren oder Funde gab. Gehst du davon aus, dass das so ein bisschen so im Laufe der Zeit sich irgendwie abgeschliffen hat? Oder sind es vielleicht bewusste Darstellungen von undefinierter Geschlechtlichkeit?
In den schamanischen Traditionen sind Menschen, die nicht ein, also sind, ist Geschlechtszugehörigkeit sowieso ein bisschen flexibel. Das heißt, man ist vielleicht eine Frau und ist dann plötzlich in Trance ein Mann oder der Geist eines Mannes fährt ihnen ein oder man fährt in den Körper eines Mannes ein. Und Menschen, die nicht der Norm entsprechen, also der binären Norm, die werden auch als mit besonderen Kräften, denen werden besondere Kräfte zugesprochen. Das heißt, diese Idee, dass es einer geschlechtlichen Fluidität ist, Teil dieser Weltanschauung. Und unter den Artefakten gibt es einige, die einen Penis darstellen und aber eine Vulva haben. Also so Penis-Vulva-Darstellungen, so zweigeschlechtliche gibt es auch. Also ja.
Ja, bevor ich gleich in diese Richtung schaue, ob es vielleicht auch schon Fragen aus dem Publikum gibt, bleiben wir doch vielleicht noch einen Moment bei Penissen und Vulven. Auch dazu hast du ja verschiedene Theorien im Angebot. Wir haben auch schon ein paar Zeichnungen, Höhlenzeichnungen gesehen. Eine fand ich ganz interessant aus deinem Buch, dass vielleicht auch Geschlechtsteile oft dort in Höhlen zu finden waren, wo irgendwelche Übergänge stattfanden. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine interessante Beobachtung aus der Höhle von Chauvet, wo Vulven immer dort gefunden wurden, wo es Eingänge gab oder Übergänge, Portale. Und eine Vulva ist ja auch ein Portal, der Durchgang zwischen dem Jetzt und der Anderswelt, weil da kommen die Kinder her. Das heißt, jede Frau ist sozusagen ein Zugang zum Jenseits oder zur Anderswelt. Kann sein, dass das was damit zu tun hat, dass man Frauen besonders, also dass die Vulven als Portal betrachtet wurden. Das könnte so eine Möglichkeit sein.
Ja, gibt es inzwischen Fragen von ihrer Seite? Ich schaue mal im Gegenlicht im Saal herum, sonst gibt es auch sicher gleich noch die Gelegenheit. Ja, hier vorne.
Ich interessiere mich, wie hast du gearbeitet? Also wie zeichnest du, in welchem Medium sozusagen?
Ich zeichne mit Bleistift, Faber B. Also ich mache zuerst ganz viele Skizzen, ich schreibe erstmal so grob auf, was ich sagen möchte und dann fange ich an, auf A4 Blättern auf meinem Küchentisch Storyboards zu zeichnen, also auch mit Bleistift sehr schnell so Skizzen, wo ich den Text versuche zu kanalisieren und zu schauen, was zeigt denn das Bild. Ich versuche immer zuerst zu fragen, kann ich es im Bild zeigen? Und wenn nicht, dann brauche ich auch den Text. Bei diesem Buch hatte ich ganz viel Text, der bebildert werden musste. Das zu koordinieren war ein bisschen schwieriger. Aber ich versuche immer alles gleichzeitig, also immer gleich zu in der Bild-Text-Verschränkung zu komponieren, weil dann bekomme ich die organischsten Ergebnisse. Ich sehe das oft bei meinen Studenten, die wollen dann gerne die Bilder malen und sagen, die Texte, die stelle ich dann später rein oder die Textblöcke oder die Sprechblasen. Und dann ist das aber nicht mehr so organisch gebaut. Man muss das gleich gemeinsam konstruieren. Und es gibt immer viele Varianten. Ich zeichne so verschiedenste Varianten von Szenen und da wächst dann dieser Stapel mit alten Schmierpapieren an meinem Küchentisch. Und wenn ich mich dann wirklich an meinen Zeichentisch setze, dann habe ich auch schon einen Korpus von Szenen, an denen ich mich dann erproben kann. Da kann ich dann kontrollieren, funktioniert das besser oder schlechter. Und dasselbe ist mit Sätzen. Also ich lese Texte und schreibe mir interessante Sätze auf extra Papiere und dann sammelt sich das so an und ich lese das später und manche von diesen Sätzen beginnen zu leuchten und andere werden uninteressant. Also man kann so nach einiger Zeit kontrollieren, ob das funktioniert oder nicht. So viel, viel, viel zeichnen, viel ausprobieren. Aber die Materie ist eigentlich analog, Bleistift und ich mache eine Vorzeichnung in dem größeren Format, das wird auf einen Leuchttisch gelegt, dann wird es nochmal durchgezeichnet. Beim Comic hat man so viele Details zu beachten, dass man das nicht einfach so impulsiv hinwerfen kann, sondern ich brauche ganz viele Vorzeichnungen, wo ich die Komposition festklopfe oder Details oder wo ist der Text, wo kommt das hin und dann wird das nochmal durchgepaust. Also Lichttisch ist ganz wichtig. Ah ja, die Kolorierung, die wird, also das wird eingescannt, dann mache ich die Kontraste etwas höher, damit das eigentlich ausschaut fast wie so ein Federstrich. Und die Kolorierung ist in Procreate am iPad gemacht, weil ich mag die Computerkolorierung gern. Das sind so flache Farben, man kann mit Pastelltönen gut arbeiten. Wenn man die Kolorierung analog macht, dann hat man oft sehr viele Flecken drinnen, die brauche ich eigentlich nicht.
Ja, wo wir schon beim Technischen sind, es ist ja nicht nur die Komposition innerhalb des Bildes, innerhalb des Panels, sondern auch die Seitenkomposition, die dir, glaube ich, sehr wichtig ist. Mhm. Wie entsteht das? Und das stelle ich mir sehr, sehr kleinteilig vor, wenn du gerade gesagt hast, dass da schon sehr viele Zeichnungen schlummern und dann kommt das Storyboard. Wie wichtig ist das?
Also das Storyboard ist das, wo die Zeichnungen stehen. Das ist die Wurzel von allem. Also ich brauche zuerst das Storyboard, um zu klären, was eigentlich wann wo passiert, und dann mache ich eine bessere Zeichnung und die werden dann immer detailreicher und immer genauer. So, ja. Und die Bilder selber, die recherchiere ich mir zusammen über Informationen, die man aus den Grabungsberichten hat oder über Fotos. Wie schaut denn eine sibirische Steppe aus? Aber man sagt, dass die europäische Mammutsteppe viel grüner und vielfältiger bewachsen war als die sibirischen. Andererseits gab es ganz viele Pflanzen noch nicht. Das heißt, ich musste schauen, was gab es denn schon alles. So.
Und die Komposition ist im Storyboard schon festgelegt oder bist du dann am Zeichentisch auch noch am Rumschieben?
Wenn ich sehe, dass etwas nicht gut funktioniert, dann gibt es am Zeichentisch dann auch noch ein paar Modifikationen. Aber im Großen und Ganzen wird das im Storyboard beschlossen. Ja.
Gibt es weitere Fragen? Ja, da drüben.
Je nachdem, ob die, also wenn dieses, der, das, das, die Tatsache, dass es eine neue Erkenntnis gab, also ich mag den, das essayistische Arbeiten erlaubt mir, dass ich das einbaue, dass ich etwas gezeichnet habe und dann feststelle, oh, das ist aber ganz anders, hat sich herausgestellt, dass das ganz anders gemeint ist, weil diese Art von Flexibilität ist super wichtig in der Archäologie. Also man hat zwar Hypothesen, aber eine einzelne neue Erkenntnis kann plötzlich das ganze Gebäude ein bisschen verschieben. Und das wollte ich auch schon miterzählen. Mhm. Lass mich nachdenken, ob es andere Sachen gab. Also es kann auch sein, dass ich einfach den Verlauf ändere, Punkt. Ja. Je nachdem, wie viele Möglichkeiten ich noch habe.
Dann gab es da eine weitere Frage, Barbara.
Ja, also die Rückengeburten habe ich neu gezeichnet im Teil 1 und dann wurden, ich glaube, 4. und 5. Auflage oder 6. und 7. habe ich die Bilder ausgewechselt. Oder beim Text auch. Also wenn es möglich ist, versuche ich das schon immer anzugleichen.
Also noch ein Vorteil von mehreren Auflagen.
Ja, ja, ja.
Da drüben ist eine Frage.
Ja, ja, also das ist das wunderschöne Ergebnis, dass ich jetzt mit irrsinnig klugen Leuten Gespräche führen darf. Also meine Moderatoren sind dann oft Archäologen oder Anthropologen oder Historiker. Es gab auch Rezensionen in Archäologiemagazinen und im Grunde wurde es im Großen und Ganzen wurde es gelobt. Es gab so eine Spalte mit so ganz kleinteiligen Korrekturen, wo da war das Datum unkalibriert und dort war das kalibrierte, solches Zeug. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich jetzt in den neueren Auflagen auch korrigiere. Aber im Großen und Ganzen ist der Zuspruch super positiv und die kommen auf mich zu, weil sie sich freuen, dass jemand, weil diese Vermittlung ihrer Erkenntnisse ist ja eines der großen Probleme der Archäologen und viele Archäologen zeichnen auch. Also das Zeichnen auf Grabungen gehört zum Handwerkszeug, weil die Zeichnung tendenziell genauer übermittelt als ein Foto, das immer so Unschärfen hat, während eine Zeichnung ist Teil des archäologischen Werkzeugkastens. Und Bilder aus der Vergangenheit werden ganz oft mit Zeichnung visualisiert. Was nicht passiert ist, ist, das zu einer Geschichte zu verbinden oder zu einer fortlaufenden Erzählung. Und die Archäologen finden diese Technik super spannend. Und Gott sei Dank fanden sie es auch inhaltlich, haben sie es abgenickt. Ja, das war für mich das riesige Glück, weil da habe ich mich sehr, sehr, sehr gefürchtet. Da hatte ich wirklich großen Respekt davor und jetzt bin ich irrsinnig happy. Ich habe jetzt Archäologenfreunde.
Und wir haben es hier mit einem peer-reviewed Comic zu tun. Wunderbar. Gibt es weitere Fragen von der hier drüben?
Es ist sehr, sehr hilfreich, die Bilder, also die Dinge zu zeichnen. Man hat vielleicht am Anfang gesehen, wie ich eine Frauenfigur, die so ein Profil aus dem Profil mit Vögelformen kombiniert habe. Das heißt, ganz viele Bilder sind aus so einer visuellen Logik heraus entstanden, die im Bild natürlich besser zu zeigen ist, als wenn ich das im Text schreibe. Also Formen, Berge, diese Vulva-Form von einer Höhle, wenn man das im Bild zeigt, dann hat das nochmal eine ganz andere Verständniswirkung, also so unterschwellig. Ja. War das jetzt deine Antwort? Hundertprozentig. Ganz sicher. Also ich denke, dass das ein Medium für die Zukunft ist und dass man ganz viele Fundstätten oder Ausgrabungen oder archäologische Sachverhalte als Comic erzählen kann. Und ich finde die essayistische Methode sehr gut, die immer den Konjunktiv einbauen kann. Weil beim fiktiven Erzählen ist das immer ein bisschen problematisch, ne? Weil also man kann nicht alles so genau festlegen. Und ich finde es gut, dann immer zu sagen, hey Leute, es könnte diese zwei Optionen geben. Ne? Also vielleicht auch zwei Geschichten nebeneinander zu erzählen als Möglichkeit. Aber andere Dinge wissen wir, diese Menschen haben gelebt, diese Menschen haben Kinder gekriegt, die haben gegessen, die haben Sex gehabt, die haben Tiere gejagt, die haben diese Figuren gemacht, die haben Kunst geschaffen. Ja.
Ja, und vielleicht ist auch das Teil der Frage, kann Storytelling, kann Geschichten erzählen dann auch dazu führen, dass man denkt, ach ja, so könnte das gewesen sein? Also als direkter Erkenntnisgewinn sozusagen.
Ja, ja, Storytelling ist immer, das ist die Basis von allem sozusagen. Ja, ich hoffe, das Verständnis, also das Verständnis zu erweitern dafür, was unsere Vorfahren gemacht haben. Und vor allen Dingen, man muss diese furchtbar stupiden Steinzeit-Klischees ein bisschen wegkehren, ne? Die mit diesen Männern, die Frauen an den Haaren in die Höhle zerren und die Frauen, die sich so wahnsinnig gerne unterordnen, den starken Männern. Es gibt ja das wird ja jetzt gerade wieder so wahnsinnig propagiert. Also es ist wirklich Zeit für die Gegenerzählung.
Ja, und erstaunlich eigentlich, was alles die Steinzeit herhalten muss, wenn es um Geschlechterrollen geht. Ja. Wie grenzt du das eigentlich begrifflich ab, Steinzeit, Eiszeit? Du sprichst auch oft vom Paläolithikum.
Diese ganzen Geschichten, im Grunde ist die Steinzeit die Zeit, in der die Frauenfiguren ihre große Zeit hatten und die geht bis über die Erfindung der Landwirtschaft hinaus und dann, wenn die Landwirtschaft implementiert ist und große Zivilisation, also große Städte gegründet sind, dann beginnt die Bronzezeit. Eigentlich mit den Metallen beginnt auch ein bisschen die Zeit der Kriege und des Heldenmythos, der dann geboren wird. Also dieser Kriegerheld, der andere Menschen mit Gewalt unterdrückt.
Von da an ging es schief.
Von da an ging es bergab. Ja.
Mich würde noch interessieren, wir haben jetzt auch über Geschichten erzählen gesprochen, aber ganz viel in deiner Vorarbeit ist ja Recherche. Und zwar knallharte Recherche und vielleicht auch manchmal trockene Recherche, weil sie, glaube ich, wie du angedeutet hast, viele Grabungsberichte beinhaltet.
Ja. Also ich hab mich durch die Grabungsberichte gelesen, weil dann sind oft irgendwelche Details, die sprechen. Und aber wenn einen ein Thema interessiert, dann kann man das auch lesen, dann kann man sich da auch durchforsten. Also ich finde das spannend. Ja. Gott sei Dank gibt es im Paläolithikum überschaubare Fundorte. Ich werde jetzt anfangen für die Zeit nach der Eiszeit, also im Neolithikum, wenn die großen Tierherden sich zurückziehen, weil Wald wächst und die Menschen müssen sich neue Überlebensstrategien überlegen. Und es gibt viel, viel mehr Fundorte, der Raum ist viel größer geworden, es gibt viel mehr Funde. Da wird das Lesen dann nochmal eine andere Herausforderung. Auch weil China zum Beispiel dann eine Rolle spielt und ich nicht genau weiß, ob ich da überhaupt alle Quellen lesen kann. Ja.
Das heißt, du wirst dann auch für solche Projekte dorthin reisen, womöglich?
Ja. Ich wollte in die Türkei reisen. Ich hatte eigentlich vor, mit einem Archäologen nach Göbekli Tepe zu reisen, aber der Krieg im Iran hat das jetzt ein bisschen torpediert. Es gibt schon eine Reisewarnung für Urfa und das liegt in der Nähe von diesen Ausgrabungsstätten. Ich werde mich mit der sehr schönen Ausstellung in Berlin im Neuen Museum zufrieden geben müssen.
Ja, gibt ja auch hier genug Ausstellungen und bevor wir jetzt zu viel über deine künftigen Projekte sprechen, lassen wir es vielleicht an dieser Stelle dabei bewenden, denn wir haben ja ein gerade erst noch ziemlich frisches Buch hier, das es auch da drüben zu kaufen gibt, am Stand vom Superjuju, Stuttgarts erste Adresse, wenn ihr Comics kaufen möchtet. Und Uli Lust ist auch noch kurz bei uns zum Signieren, darauf freue ich mich sehr. Und mir bleibt zu danken der Stadtbibliothek, euch und Ihnen allen, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Und natürlich vor allem Uli Lust. Herzlichen Dank.
Danke.